Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin ein bisschen müde heute Morgen. Es war gestern Abend, ich war einer der glücklichen Männer, die beim Frauenabend dabei sein durften. Aber wir waren dann eher so die Stühle-Schlepper und die Tischesteller. Aber ich fand es sehr schön, aber es war sehr spät und heute Morgen war es sehr früh. Und weil heute ja der Sabbat ist, der Sonntag, der Ruhetag, dachte ich mir, sicherlich macht es euch nichts aus, wenn ich hier heute Morgen mir das ein bisschen bequemer mache. Ist das in Ordnung für euch? Danke, ich wusste, dass ihr gnädig seid und dass ihr mir auch ein bisschen Ruhe gönnt. Wenn ich heute schon mal arbeiten muss, ne, dann mache ich das lieber aus einer bequemen Haltung heraus. Das Thema unseres heutigen Gottesdienstes ist ein bisschen schon angeklungen, aber es ist auch das Thema dieses Tages. Also unser Thema heute ist der Sabbat oder der Sonntag oder der Ruhetag, je nachdem, wie ihr diesen Tag so bezeichnen wollt. Und wir haben ja alle, naja, so Erinnerungen an verschiedene Sabbattage, an verschiedene Sonntage. Und als ich mich ein bisschen darauf vorbereitet habe, auf diesen Gottesdienst und an den Sonntag dachte, da ist mir meine Mutter eingefallen. Und als sie noch ein bisschen kleiner war, da war das irgendwie manchmal so, dass wenn wir irgendwie zum Gottesdienst gefahren sind oder vom Gottesdienst nach Hause gefahren sind und dann waren da irgendwelche Leute, die gearbeitet haben. Oder ich erinnere mich an eine Geschichte, an eine Begebenheit, da hat eine Frau Wäsche aufgehängt am Sonntag. Und dann hat meine Mutter gesagt, das war natürlich ein bisschen mehr aus Spaß, aber die hat gesagt, eigentlich müsste man jetzt die Polizei holen. Man darf doch am Sonntag nicht die Wäsche aufhängen. Man darf am Sonntag auch nicht Rasen mähen und diese ganzen Geschichten. Ja, der Sonntag, der ist da, um einfach zur Ruhe zu kommen, um Kraft zu schöpfen, Kraft zu tanken für das, was in der kommenden Woche so ansteht. Ihr habt sicherlich auch irgendwie Erinnerungen, schöne Erinnerungen an einen Sonntag oder nicht so schöne Erinnerungen an einen Sonntag. Und wir lesen heute eine Geschichte aus unserer Nehemia-Reihe, aus dem Nehemia-Buch. Und Nehemia, der hatte ein paar schlechte Erfahrungen mit dem Sonntag gemacht, beziehungsweise mit dem Sabbat. Und wir sind ja immer noch in dieser Predigtreihe Nehemia und schnell und sicher kommen wir so langsam zum Ende dieser Reihe. Also es ist noch heute und nächste Woche und dann sind wir fertig mit dem Buch. Und ich hoffe, dass ihr genauso davon profitiert habt wie ich. Ich fand die letzten Wochen und Monate in diesem Buch richtig, richtig schön, hat mich richtig, richtig weitergebracht, hat mein Leben verändert und ich hoffe, dass es euch auch so geht. Und ich hoffe, dass wir die letzten zwei Sonntage, die letzten zwei Predigten nochmal richtig genießen können und uns einfach nochmal inspirieren lassen von Gottes Wort. Okay, die Geschichte, die wir heute lesen, ihr könnt sie in euren Bibeln mitlesen oder ihr hört einfach zu, welche Erfahrungen Nehemia mit dem Sabbat gemacht habt. Ihr könnt es auch hier vorne mitlesen, da steht es auch dran. Und zwar ist das Nehemia Kapitel 13, die Verse 15 bis 22. Da heißt es dann, in jener Zeit sah ich Leute, also Nehemia redet hier, die am Sabbat arbeiteten. Die einen zerstampften mit den Füßen Weintrauben in der Kelter. Andere füllten Getreide ab und luden es auf Esel. Dazu Wein, Weintrauben, Feigen und andere Lasten und brachten es alles am Sabbat nach Jerusalem hinein. Ich verwarnte sie, als sie es an diesem Tag verkaufen wollten. Es gab auch Leute aus Tyrus, die sich bei uns niedergelassen hatten. Die führten von dort Fische und andere Waren ein und verkauften sie auch am Sabbat an die Leute von Judäa und Jerusalem. Und da zog ich die Männer der ersten Familien in Judäa zur Rechenschaft und hielt ihnen vor, was fällt euch ein, so etwas Verwerfliches zu tun? Ihr schändet den Sabbat, genau dasselbe haben eure Vorfahren gemacht. Darum hat uns unser Gott all dieses Unglück über uns kommen lassen und über diese Stadt gebracht. Wollt ihr, dass durch eure Sabbatschändung sein Zorn auf Israel noch größer wird? Deshalb gab ich Befehl, am Vorabend des Sabbats die Tore Jerusalems zu schließen. Sobald es in den Torgängen anfing zu dunkeln und sie erst wieder zu öffnen, wenn der Sabbat vorüber war. Ich stellte einige meiner Leute an die Tore, um zu verhindern, dass irgendeine Warenladung am Sabbat in die Stadt kam. Kaufleute und Händler, die mit allen möglichen Waren handelten, übernachteten daraufhin ein- oder zweimal direkt vor Jerusalem. Und ich verwarnte sie und sagte, warum übernachtet ihr vor der Stadtmauer? Wenn es noch einmal vorkommt, lasse ich euch festnehmen. Von da an kamen sie am Sabbat nicht wieder. Den Leviten befahl ich, sie sollten sich vorbereiten, damit sie rein seien. Dann sollten sie sich an den Toren aufstellen und darüber wachen, dass der Sabbat als heiliger Tag geachtet werde. Ein kurzer Rückblick. Wir haben in der letzten Woche, hat uns Daniel ein bisschen mit hineingenommen und hat uns erzählt, dass Nehemia, als er die ganze Stadtmauer aufgebaut hat, als er ein bisschen Ordnung in das Volk Israel gebracht hat, dann ist er wieder zurück nach Babylon gegangen. Wir wissen nicht so ganz genau, wie lange er da war, vielleicht ein paar Monate oder ein paar Jahre. Auf jeden Fall kommt er dann Anfang Kapitel 13 wieder zurück nach Jerusalem aus Babylon. Und was er dann dort sieht, das ist ein Schock. Letzte Woche hat Daniel davon erzählt, dass die Leute den Tempel verunreinigt haben, dass sie dort Leute hineingebracht haben in diesen Tempel. Und diese Leute, die haben den Tempel verunreinigt. Die haben nicht Gott die Ehre gegeben und gebracht, die eigentlich an diesem Ort gebracht werden sollte, sondern sich selber. Und das war erstmal so der erste Schock, die erste Katastrophe, die Nehemia so erlebt hat, als er wieder nach Jerusalem gekommen ist. Und es sind dann wahrscheinlich ein paar Tage vergangen und er hat sich vielleicht von diesem ersten Schock so ein bisschen erholt und es ist Sabbat. Und Nehemia, der ist morgens früh aufgestanden, hat sich einen Kaffee gemacht, hat sich auf sein Sofa gesetzt oder in seinen Sessel gesetzt, hat die Füße hochgelegt und war eigentlich bereit, ja, für seine Morgenandacht oder für seinen Gottesdienst. Und auf einmal hört er draußen vor dem Wohnzimmerfenster, hört er Leute reden, hört irgendwie Schubkarren hin und her fahren und hört Schafgeblöke und hört alle möglichen Leute, die sich alle möglichen Waren auf dem Marktplatz anpreisen. Und der denkt sich, was ist hier denn los? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Er steht auf, geht auf seinen Balkon und sieht, dass die Leute irgendwelche Waren, Getreide, Fische, alles Mögliche nach Jerusalem reinbringen. Und der sieht, dass irgendwelche Leute auf den Feldern ihre Weintrauben pflücken. Der sieht, dass irgendwelche Leute auf den Feldern am Sabbat, muss man sich mal vorstellen, am Sabbat das Feld ernten und das ganze Zeug auf irgendwelche Esel laden und nach Jerusalem reinbringen. Und Nehemia, der noch so in diesem Sabbatmodus war, der geht dann erstmal ins Schlafzimmer, zieht seine Jogginghose aus, zieht die vernünftigen Klotten an und geht raus. Geht auf den Marktplatz und geht zu den Leuten und sagt, was fällt euch eigentlich ein? Was fällt euch ein, am Sabbat solch eine Schandtat zu tun? Was fällt euch ein, hier Sachen zu kaufen und zu verkaufen? Und als wenn er mit seinen eigenen Leuten, mit dem Volk Israel noch nicht genug gehabt hätte, kommen dann auch noch die Leute aus anderen Völkern, die ringsherum gelebt haben, kommen auch noch dazu und bringen ihre stinkenden Fische mit. Und die macht er auch richtig zur Schnecke. Was fällt euch ein, an diesem Tag irgendetwas zu verkaufen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn ihr es nochmal tut, ich sag's euch, ich schmeiße euch ins Gefängnis. So geht's nicht weiter. Ich weiß nicht, wie sich die Leute gefühlt haben müssen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich gedacht haben, das ist ein bisschen übertrieben, oder? Also Nehemia, jetzt komm mal ein bisschen runter, ja. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr seid am Sonntag, guckt draußen auf die Wiese in eurem Garten und ihr seid nicht ganz fertig geworden mit dem Rasenmähen und denkt, ach komm, ich mähe dieses kleine Stück noch kurz fertig und dann ist ja auch in Ordnung, schadet ja nicht. Ist ja egal, ob heute Sonntag ist oder nicht. Und dann kommt euer Nachbar, klingelt an der Tür und der steht mit der Polizei da und sagt, du, was tust du hier? Du störst meine Ruhe, meinen Sonntag, was fällt dir ein? Und was meint ihr, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr dann auf einmal mit irgendeinem Bußgeld verwarnt werdet oder wenn die Polizei euch wirklich mit auf die Wache nimmt? Ist ein bisschen übertrieben, oder? Ich weiß nicht, ob es übertrieben ist. Auf jeden Fall finde ich es ganz interessant, wie Nehemia hier reagiert und warum er so reagiert. Und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Also wieso ist Nehemia dieser Sabbat so wichtig? Und wieso sagt oder ergreift Nehemia richtig krasse Maßnahmen, um diesen Tag, um diesen Ruhetag zu schützen. Und in dem Text, da haben wir gelesen, dass er mit den Vorfahren von den Israeliten argumentiert. Also er sagt, ey, tut doch nicht das, was unsere Vorfahren schon getan haben, die den Sabbat geschändet haben, die Dinge getan haben, die an diesem Tag verboten gewesen waren. Und ist ja interessant, von welcher Zeit Nehemia da redet. Also von den Vorfahren, das ist natürlich alles, was vor Nehemia passiert ist. Aber ich glaube, er spricht von ein paar ganz besonderen Begebenheiten, die mit dem Sabbat zu tun haben. Und ich möchte mir mal über eine mit euch oder über ein, zwei mit euch Gedanken machen. Und zwar gehen wir mal ein paar hundert Jahre zurück. Und zwar in die Zeit der sogenannten Wüstenwanderung. Also das Volk Israel, das war in der Sklaverei in Ägypten. Und dann kam Gott in seiner gnädigen Art und Weise und hat gesagt, kommt, ich führe euch raus, ich führe euch in die Freiheit. Und dann sind sie für 40 Jahre durch diese Wüste gezogen. Manch einer, der hat das schon alles gelesen. Und man kann sich auch vorstellen, wenn die aus dieser Sklaverei, aus Ägypten, ganz schnell an einem Tag irgendwie fliehen, dann hat man nicht so ganz viele Möglichkeiten, irgendwelche Sachen mitzunehmen. Ja? Und das war den Israeliten klar und das war auch Gott klar. Auf jeden Fall, die sind noch gar nicht so ganz lange aus Ägypten raus und sie fangen schon das Murren an. Sie sagen, ey, Mose, du hast uns jetzt hier rausgeführt, wir haben kein Essen, wir haben keine Kleidung mitgenommen, was soll der ganze Quatsch hier? Wir wollen wieder zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, wir wollen wieder zu essen haben. Hier in der Wüste sind keine Tankstellen, alle 50 Kilometer, wo wir uns irgendwie neu eindecken können. Und wir wollen zurück nach Ägypten. Und Gott, der sieht das natürlich auch, das Volk, das hat Hunger, das Volk muss versorgt werden. Und was macht Gott? Gott schenkt das Manna. Das Manna, das ist dieses himmlische Brot, was Gott dem Volk Israel in der Wüste jeden Tag zur Verfügung gestellt hat. Also Gott hat gesagt, okay, ihr habt Hunger, das verstehe ich, habe euch so gemacht, dass ihr Hunger habt, deswegen ich sorge für euch. Also ich liebe euch, ich möchte, dass ihr in der Wüste versorgt werdet. Also steht ihr jeden Morgen auf und ihr sammelt dieses Manna ein. Und aus diesem Manna könnt ihr euch denn morgens, mittags und abends eure Brotfladen backen. Und weil die Leute damals noch keine Vegetarier waren, beziehungsweise das noch nicht so kannten, hat Gott auch immer wieder irgendwelches Fleisch den Leuten zur Verfügung gestellt. Auf jeden Fall hat Gott gesagt, an 6 Tagen sollt ihr dieses Manna sammeln. Aber ihr sollt immer nur so viel sammeln, dass es für den Tag reicht. Ihr sollt nicht horten wie die Hamster, sondern jeder Tag, ich werde jeden Tag für euch sorgen. Und dann sagt er, am 6. Tag, dort sollt ihr ein bisschen mehr sammeln für den 7. Tag, weil der 7. Tag, das ist der Ruhetag, den braucht ihr, weil ihr müsst hier noch viel durch die Wüste laufen, ihr müsst auch mal ein bisschen, euer Körper muss mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und wie die Menschen so sind, ich glaube, wir wären gar nicht ganz anders, stehen die Israeliten dann am 7. Tag, am Ruhetag, am Sabbat auch auf und wollen natürlich nach draußen gehen und wollen ihr Manna einsammeln, weil, weiß ich nicht warum, ob sie am Vortag schon alles aufgegessen haben, glaube ich nicht. Auf jeden Fall gehen sie am 7. Tag, am Ruhetag, nach draußen und wollen Manna sammeln. Und das verurteilt Gott. Und er verurteilt das aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Denn was eigentlich dadurch zum Ausdruck kommt, ist Misstrauen. Das Volk Israel, das war Gott misstrauisch gegenüber. Die Israeliten, die haben nicht geglaubt, dass Gott sie auch am 7. Tag versorgen wird. Dass Gott ihm am 7. Tag das geben wird, was sie zum Leben brauchen. Und wir könnten viele Geschichten in der Bibel durchgehen und auch unsere Geschichten, die bringen immer wieder zum Ausdruck, dass wir eigentlich Gott misstrauen. Und das ist genau auch das, was hier in unserer Nehemia-Geschichte der Fall war. Die Leute, die sind am Sabbat nach draußen gegangen und haben ihr Getreide gepflückt, ihre Trauben gepflückt, ihr Fisch gefangen und so weiter und so fort. Und damit drückten sie Misstrauen Gott gegenüber aus. Und ich meine, die hatten ja eigentlich gute Gründe, am Sabbat auch nach draußen zu gehen. Also ich meine, ey, Nehemia, wenn ich nicht nach draußen gehe und meine Trauben nicht pflücke, dann verfaulen die mir. Oder Nehemia, wenn ich meinen Geschäften nicht nachgehe, auch am Sabbat, dann wird die Konkurrenz zu stark und dann verliere ich mein Geschäft. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also gehe ich auch am Sabbat raus und versuche, ja, mein Ding zu machen, mein Geschäft zu machen. Oder vielleicht haben manche Leute auch gesagt, ey, Nehemia, wenn ich am Sabbat nicht mir was zu essen kaufe, dann wird meine Familie verhungern. Das sind doch alles plausible Gründe, warum man auch am Sabbat arbeiten könnte, oder? Aber Gott hat sich das anders vorgestellt. Gott hat gesagt, ey, ich möchte, dass wir in einer Vertrauensbeziehung leben. Ich möchte nicht, dass ihr mir misstraut. Ihr könnt mir vertrauen, ich versorge euch, auch wenn ihr einen Tag in der Woche ruht. Und weil Gott das so wichtig war, dass wir ihm vertrauen, und weil Gott das so wichtig war, dass wir zur Ruhe kommen, hat er diesen Sabbat, diesen Ruhetag gesetzlich festgelegt. Weiß nicht, der eine oder andere, der wird wissen, dass dieses Sabbatgebot eins der 10 Gebote ist. Also du sollst den Sabbat heiligen, du sollst an diesem Tag zur Ruhe kommen. Und aus gutem Grund, weil es einfach das Vertrauen zu Gott zum Ausdruck bringt und als zweites, weil unser Körper Ruhe braucht. Und ich weiß nicht, ob wir so viel anders sind als die Leute zur Zeit Nehemias. Aber auch für uns gilt genau das Gleiche. Auch Gott hat uns dieses Gebot gegeben, den Sabbat zu heiligen, die Ruhe einzuhalten, aus zwei Gründen. Das eine ist, wir brauchen körperliche Ruhe. Und viele von euch, vielleicht alle von euch, wir alle, wir wissen, dass wenn man 10 Tage, 12 Tage, 14 Tage am Stück arbeitet, dann ist man körperlich ausgelaugt. Wir wissen, dass wir Ruhe brauchen. Und manch einer, der das in den letzten Wochen so erlebt hat, kein Urlaub zu haben, kein Wochenende zu haben, der merkt, dass er körperlich ausgelaugt ist. Der sagt, ey, ich kann nicht mehr. Und aus gutem Grund, wir brauchen Ruhe. Und wir sollten uns diese Ruhe nehmen, ohne schlechtes Gewissen, sondern im Vertrauen darauf, dass Gott uns das, was wir denn am Montag tun müssen oder am Montag brauchen, er uns geben wird. Ich habe letztens eine Geschichte gelesen, da haben Leute mal ein Experiment gemacht, ist schon ein bisschen her, in Amerika. Und zwar haben sie zwei Stahllokomotiven genommen. Und sie wollten die mal testen. Und die haben diese zwei Lokomotiven genommen und die eine Lokomotive, die haben sie durchgebrannt. Also die haben 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag musste die laufen, die hat keinen Tag Ruhe bekommen und über Wochen, über Monate, über Jahre musste diese Lokomotive laufen, 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 laufen. Und diese andere Lokomotive, die haben sie am 7. Tag, haben sie der mal Ruhe gegönnt. Da haben sie die ganzen Maschinen abgestellt, haben das Feuer ausgehen lassen, der Stahl, der konnte abkühlen. Und dreimal dürft ihr raten, welche Maschine, welche Lokomotive länger durchgehalten hat. Natürlich war es die der einen Tag Ruhe gegönnt wurde. Ja? Und ich sag mal, wenn es so einem Haufen Stahl gut tut, dass es mal einen Tag zur Ruhe kommt, wie viel mehr tut es uns gebrechlichen Menschen, uns gebrechlichen Körpern gut, wenn wir mal einen Tag zur Ruhe kommen. 6 Tage dürfen wir arbeiten, aber einen Tag, da dürfen wir ruhen, auf Gottes Kosten. Gott versorgt uns. Ich weiß aber nicht, ob das, dieser erste Aspekt von dem Sabbat, von dem Ruhetag, ob das die größte Herausforderung für uns heute ist. Ich glaube, wir sind geprägt davon, dass wir uns Ruhe gönnen. Manche mehr, manche weniger. Aber ich glaube, dass wir schon darauf achten, dass unser Körper mal zur Ruhe kommen kann. Manchen muss man natürlich immer wieder sagen, ey, übernimm dich nicht, gönn dir mal diese Pause. Aber ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem heute. Weil für uns ist auch gesetzlich das festgelegt, dass wir ruhen sollen, dass auch der Sonntag Ruhetag sein soll. Da brauchen wir keinen Rasen mähen, da dürfen wir keinen Rasen mähen und das aus gutem Grund. Der zweite Aspekt, den der Sabbat eigentlich auch für uns zum Ausdruck bringen soll, der ist, glaube ich, viel, viel wichtiger. Und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich merke oft, dass auch wenn ich mir einen Tag genommen habe und zur Ruhe gekommen bin, dann wache ich am Montag auf oder am Dienstag oder je nachdem, wann ich denn meinen Ruhetag mir nehme und bin erschöpft. Ich bin müde. Ich bin müde, obwohl ich mich ausgeruht habe. Ich bin vielleicht nicht körperlich müde, aber ich bin innerlich müde. Und manchmal, da fühle ich mich wie mein Computer, wie mein Laptop. Ja? Also den mache ich auf und arbeite da dran und da ist eine Batterie drin. Und dann abends drücke ich den Knopf Ruhezustand und dann klappe ich den zu und am nächsten Morgen mache ich diesen Computer wieder auf und ich wundere mich, die Batterieanzeige oben, die hat gestern Abend noch 83% gezeigt, aber am nächsten Morgen zeigt die trotz Ruhezustand nur noch 63%. Also obwohl diese Maschine geruht hat, hat sie trotzdem gearbeitet. Und das bin ganz oft ich. Obwohl ich zur Ruhe komme, komme ich innerlich nicht zur Ruhe. Äußerlich bin ich ausgeruht, aber innerlich nicht. Und Gott möchte, dass wir nicht nur äußerlich zur Ruhe kommen, dass nicht nur unser Körper Ruhe findet, sondern dass unser Inneres Ruhe findet. Und das bringt für mich so klar und so deutlich der Schöpfungsbericht zum Vorschein. Vielleicht erinnert ihr euch, also Gott, der hat die Welt geschaffen und der hat gesagt, okay, am sechsten Tag, da habe ich alles abgeschlossen, am siebten Tag, da ruhe ich. Und er hat mich gefragt, wieso muss Gott ruhen? Muss Gott ruhen? Ist der müde von seiner Arbeit? Muss der körperlich ausruhen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Gott ruhen musste. Wenn Gott ruhen müsste, dann würde das ganze Universum zusammenklappen. Wenn Gott sagen würde, am Sabbat, ob das der Samstag oder der Sonntag ist, ganz egal, wenn ich da ruhen würde, dann würde die Sonne nicht aufgehen, dann würden die Sterne hier vom Himmel fallen. Es geht nicht. Gott braucht nicht ruhen. Was bedeutet es denn aber, wenn dort steht, in 1. Mose 1, Ende und Anfang von 2, was bedeutet es, dass Gott geruht hat? Ich glaube, dass es bedeutet, dass Gott zufrieden war, dass Gott glücklich war, dass Gott fertig war, dass Gott gesagt hat, ich habe alles erledigt, es ist fertig, die Erde ist vollbracht, es ist gut so, wie es ist. Ich muss nicht noch etwas dazu tun, ich muss nicht noch dies und jenes tun, sondern es ist fertig. Und genau das möchte Gott auch für uns. Er möchte, dass wir sagen können, es ist vollbracht, es ist fertig, es ist genug. Das, was ich bin, das, was ich geleistet habe, es ist genug. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Die Stunde des Siegers kennt. Ist schon ein bisschen älter, der Film, aber grandios. Und dieser Film, der hat genau das zum Thema. Da geht es nämlich um den Sabbat, um den Ruhetag. Das sind zwei Läufer. Die bereiten sich auf die Olympischen Spiele 1924 in Paris vor. Und da gibt es den einen, das ist ein schottischer Christ, Eric Liddell. Und dann gibt es den jüdischen Engländer, das ist der Harold Abrahams. Und diese beiden, die werden dann irgendwann auch, nähern sich ein bisschen an, aber die beiden, die trainieren halt und wollen auf diese Olympischen Spiele zu. Und kurz vor diesen Olympischen Spielen, da wird dann an diesen schottischen Christen, an den Eric Liddell herangetragen, das Finale in der Königsdisziplin 100-Meter-Lauf, das ist an einem Sonntag. Und dieser Eric Liddell, der ist ganz traurig, wird ganz traurig, ganz verständlich, aber er sagt, nein, ich werde an diesem Rennen nicht teilnehmen, ich werde Gottes Gebot, was er mir gegeben hat, am Sabbat zu ruhen, das werde ich ernst nehmen. Ich laufe nicht. Und ihm geht dann diese Goldmedaille durch die Lappen, weil er Gottes Wort treu gewesen ist, Gottes Wort ernst genommen hat. Und dieser andere Läufer, dieser Harold Abrahams, dem war das ganz egal. Dem waren Gottes Gebote ganz egal und der lief auch am Sabbat. Der hat natürlich die Goldmedaille gewonnen. Aber was dieser Film so zum Ausdruck bringt, ist in der Minute 1 Stunde und 34. Und zwar redet dann dieser Harold Abrahams mit seiner Freundin und er sagt, wenn der Pistolenschuss erklingt, dann habe ich 10 einsame Sekunden, um meine ganze Existenz zu rechtfertigen. Und das ist das, was durch den ganzen Film geht. Der hatte keine Ruhe, er war rastlos. Er musste sich selbst beweisen, er musste der Welt beweisen, dass er der schnellste Läufer der Welt ist. Er musste seiner Familie, seiner Freundin, jedem Menschen und sich selbst beweisen, dass er eine Daseinsberechtigung hat. Und ich glaube, dass wir ganz oft wie dieser Harold Abraham sind, dass wir versuchen, uns selbst zu rechtfertigen, dass wir versuchen, uns zu beweisen, dass wir versuchen, uns vor unseren Kollegen, vor unserem Chef zu beweisen, ey, es ist richtig, dass du mich eingestellt hast, Chef. Oder dass wir tun und tun und tun und tun müssen, damit wir vor unseren Arbeitskollegen gut dastehen. Oder wir müssen tun, 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 damit wir vor unseren Freunden gut dastehen. Und hier in der Gemeinde ist es nicht anders. Wir halten uns an die Gebote und wir arbeiten hiermit und arbeiten dort mit, weil wir gut vor anderen dastehen wollen. Das wird vielleicht keiner so sagen, aber ich kann euch sagen, dass es bei mir oft der Fall ist. Ich weiß nicht, ob ich euch vorstellen könnt, was es bedeutet, hier jeden Sonntag zu stehen und irgendetwas euch mitzugeben. Und natürlich will man gut dastehen. Natürlich möchte ich hier gut dastehen und möchte, dass ihr denkt, ey, das ist gut, was du tust. Und wenn man nicht aufpasst und wenn ich nicht aufpasse, und schon so oft ist es passiert, dass ich nicht aufpasse, dann mache ich mich davon abhängig. Und das macht mich so rastlos. Und ich glaube, das macht uns alle Menschen so rastlos, dass wir innerlich einfach nicht zur Ruhe kommen, weil wir uns beweisen müssen, weil wir uns selber rechtfertigen müssen. Und deswegen können wir so viel Urlaub machen, wie wir wollen. Deswegen können wir so viele Sonntage halten, wie wir wollen. Wir werden am Montag nicht ausgeruht zur Arbeit gehen können, wenn wir innerlich nicht zur Ruhe gekommen sind. Wenn wir innerlich nicht sagen können, es ist in Ordnung, was ich heute gemacht habe. Es ist in Ordnung, was ich die letzte Woche getan habe. Es ist in Ordnung, wie ich bin, mit all dem, was mir gelungen ist, mit all dem, was mir nicht gelungen ist. Wir müssen dorthin kommen und sagen können, es ist fertig, es ist vollbracht. Ich kann ruhen, so wie Gott das am Anfang der Weltgeschichte gemacht hat. Er war zufrieden mit dem, was er geschafft hat. Es war nichts mehr hinzuzufügen. Es war in Ordnung, es war vollbracht, es war gut. Und der einzige Weg, wie wir dorthin kommen, dass wir innerlich zur Ruhe kommen können, das ist, indem wir zu Jesus kommen, der am Kreuz für uns gesagt hat, es ist vollbracht. Der am Kreuz gesagt hat, ey, ich hab's erledigt. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen, vor keinem, vor dir selbst nicht, vor Menschen nicht, selbst vor Gott nicht, weil meine Gerechtigkeit deine Gerechtigkeit ist. Es ist vollbracht. Und erst wenn wir zu diesem Jesus kommen und uns von ihm die Rechtfertigkeit, die Gerechtigkeit, dieses Es ist vollbracht schenken lassen, erst dann können wir wahrlich innerlich zur Ruhe kommen. Wir müssen immer wieder, wie dieser Computer, wir müssen den immer wieder ans Netz stecken. Wir müssen zu Jesus kommen und uns von ihm die innerliche Ruhe geben lassen. Nur Jesus ist der, der uns wirklich zur Ruhe führen kann, nach der wir uns so sehr sehnen. Ich liebe diesen Spruch. Müde Christen sind ermüdende Christen. Und solange wir nicht bei Jesus andocken und uns von ihm das geben lassen, diese Ruhe, werden wir unsere Umwelt ermüden. Wir werden Christen sein, die andere Menschen ermüden, weil wir selber müde sind, weil wir selber nicht zur Ruhe gekommen sind, selber innerlich nicht zur Ruhe gekommen sind. Und weil Gott das so wichtig ist, hat er so viel darüber in sein Wort geschrieben, ja, und auch diese Nehemia-Geschichte, die bringt es ja so zum Ausdruck. Und das Schöne, finde ich, und was ich aus dieser Perspektive gar nicht mehr als schlimm empfinde, ist, dass Nehemia dann auf einmal gesagt hat, ey, ich bewache diesen Sabbat, weil der so wichtig ist. Leute brauchen äußerlich, körperlich Ruhe, aber sie brauchen innerliche Ruhe. Deswegen stelle ich die Leviten und ein paar von seinen Leuten vor die Tore, damit der Sabbat geheiligt bleibt. Damit das Volk Israel einen Tag hat, wo es äußerlich und innerlich zur Ruhe kommen kann. Und ich habe mich gefragt, was kann denn mein Levit sein? Was kann denn der Mensch sein, der sich vor meine Tore stellt, der mir hilft, den Sabbat, den Ruhetag zu halten? Und zum einen sind das natürlich auch Menschen. Und für mich ist das Melanie. Melanie sagt mir immer, Simon, du musst einen Tag Ruhe, mindestens einen Tag Ruhe dir gönnen. die sieht das, dass ich ununterbrochen, dass ich aufgewühlt bin, auch wenn ich selber nicht tatsächlich arbeite, aber sie merkt, dass ich innerlich angespannt bin. Sie merkt, dass ich innerlich nicht zur Ruhe komme. Und sie sagt mir immer wieder, Simon, du musst dir einen Tag Ruhe gönnen. Und sie steht vor meinen Toren und hilft mir, diesen Ruhetag zu bekommen. Ja. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr solche Leute habt, die euch, die euren Sabbat, die euren Ruhetag beschützen. Und vielleicht könnt ihr auch Leute sein, die anderen Menschen helfen, ihren Ruhetag zu schützen. Ich sage nicht, dass der Sabbat ein Samstag sein muss oder ein Sonntag sein muss. Das kann meinetwegen auch ein Montag oder ein Dienstag sein. Jesus hat sich da selber nicht so festgelegt. Jesus hat am Sabbat, also an diesem Samstag, hat er geheilt, hat gelehrt, hat Menschen gesund gemacht, hat aber dafür andere Tage gehabt, wo er zur Ruhe gekommen ist. Und dann lesen wir, dass er auf einen Berg gestiegen ist und mit seinem Vater geredet hat. Wenn Jesus das braucht, also dann wäre ich verrückt, wenn ich sagen würde, ich brauche das nicht. Sucht euch einen Tag in der Woche. Vielleicht ist so eine andere Hilfe, so ein anderer Türsteher einfach, dass ihr sagt, ich trage es mir in den Kalender ein. Ich trage mir fest in meinen Kalender ein, wann mein Tag der Ruhe ist, wo ich äußerlich, körperlich zur Ruhe komme, weil das braucht mein Körper, aber wo ich innerlich zur Ruhe komme. Vielleicht, und das betrifft vielleicht auch eher uns jüngere Leute, vielleicht bedeutet es dieser Schutz auch, dass wir manchmal unsere Handys vor die Wand knallen. Na, so drastisch müssen wir nicht sein, aber weiß nicht, immer bimmelt dieses blöde Ding und immer kommen irgendwelche Nachrichten und immer gibt es irgendwas, wo ich doch so wichtig bin, wo ich jetzt auf diese E-Mail noch antworten muss oder irgendwie gibt es doch immer noch den Artikel, den ich noch lesen muss und ich komme nicht zur Ruhe, obwohl ich ja eigentlich gar nichts tue. Und vielleicht bedeutet so ein Schutz, dass ihr einfach sagt, okay, für diese Zeit der Ruhe, da gibt es keinen Computer, da gibt es kein Telefon, da gibt es kein Handy, da gibt es kein gar nichts. Und den Leuten, denen das so schwerfällt, da gibt es Software für, die stellt man ein, von dieser Uhrzeit bis zu dieser Uhrzeit ist das Internet gekappt und da könnt ihr euch auf den Kopf stellen, da könnt ihr so viele Passwörter eintippen, wie ihr wollt, das wird nicht funktionieren, weil erst nach dieser abgelaufenen Zeit das ganze Zeug wieder hochgeladen wird. Ja? Also es gibt so gute Möglichkeiten, wie wir uns selber helfen können. Ne? Für den einen ist das vielleicht auch ein bisschen zu krass, dann seht zu, wie er das anders hinkriegt, aber es gibt so viele Hilfestellungen, so viele Sachen, die unseren Ruhetag, unseren Sabbat schützen wollen. Und ich ich fände es so schön, wenn wir eine Gemeinde werden, die nicht mehr aus müden und ermüdenden Christen besteht, sondern aus munteren, aus fröhlichen und heiteren Menschen besteht, die in ihrer Umgebung diese Fröhlichkeit, diese innere Ruhe, diese innere Entspanntheit zum Ausdruck bringen können. Was meint ihr, wie wir in dieser Welt ein Licht sein könnten und wie Leute sich danach sehen würden? Die würden zu uns kommen und würden sagen, ey, wir haben den gleichen Job, wir sind in der gleichen Familiensituation, wieso bist du so ruhig? Wieso strahlst du diese Ruhe aus? Wieso strahle ich das nicht aus? Erzähl mir mal. Und wir könnten von Jesus erzählen, der auch für diese Menschen sagen möchte, es ist vollbracht. Der auch für diese Menschen sagen möchte, es ist fertig. Du musst für dich aus dir heraus nichts mehr hinzufügen. Du bist in Ordnung, so wie du bist. Und vielleicht sind hier Leute, die das noch gar nicht so erlebt haben. Ich mache euch Mut. Sprecht mich an, sprecht die Gemeindeleitung an oder die Leute, mit denen ihr hier seid. Wenn dieser Jesus noch nicht für euch gesagt hat, es ist vollbracht, es ist genug, du musst dich nicht mehr abmühen, ich habe mich für dich abgemüht, dann macht es klar. Macht das klar mit Jesus. Es ist so schön, innerlich wirklich zur Ruhe zu kommen. Ich habe gestern, als ich mich wieder ein bisschen abgemüht habe, als ich wieder vor euch gut dastehen wollte, hat Gott mir ein Lied geschenkt. Und dieses Lied, das fand ich so schön, hat mich bewegt und möchte möchte, vielleicht bewegt es den einen oder anderen auch. Hört es euch einfach an und fragt euch, hat Jesus für mich gesagt, es ist vollbracht und kann ich das glauben? Oder ist da noch irgendetwas? Und dann überleg, ob es in Ordnung gebracht werden kann, wie Jesus dir helfen kann. Sprecht nach dem Gottesdienst mit Leuten und ja, freut euch an der Ruhe, an der äußerlichen und an der inneren Ruhe, die Jesus schenkt.